Suhrkamp Audio.
Nachdem José Oliver 4 Gedichtbände im Suhrkamp Verlag vorgelegt hat, erschien 2007 der Band Mein andalusisches Schwarzwalddorf, den wir Ihnen hier vorstellen möchten. Es handelt sich um gesammelte Essays des Lyrikers, lyrische Essays, könnte man sagen. Oder wie Ilya Trojanow es ausdrückt, der das Buch im Stuttgarter Literaturhaus präsentierte, diese Prosarien sind durch ein Poesienadelöhr gefädelt. José Olivers Eltern zogen 1960 auf der Suche nach Arbeit aus Malaga nach Hausach in einen kleinen Ort im Schwarzwald. Dort wuchs er auf, als Andalusier und Alemanne zugleich. Als Dichter zwischen den Kulturen, zwischen den Sprachen, gibt Oliver in seinen Essays Auskunft über die Erfahrungen des Gastarbeiterkindes, dessen poetische Sensibilität der Zweisprachigkeit entspringt. Ilya Trojanow.
Ob er von den 50 Quadratmetern spricht, in denen er mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen Geschwistern groß geworden ist, oder vom einmillionsten Gastarbeiter, der misstrauisch lächelnd sein Moped in Empfang nimmt, José Oliver macht immer wieder nachfühlbar, nachspürbar, wie unsinnig die Diskurse über Anpassung und Multikulturalität ausfallen, weil sie von steifen Modellen reibungsloser Verzahnung ausgehen. Dabei verwandeln sich die gestikulierenden Hände der Realität schnell in, Zitat, ausgesuchte Ohrfeigen der fremden Heimat. Verlust, Schmerz und Kampf sind Alltäglichkeiten eines Dialogs, der sich traut, Verwirrung zuzulassen. Zitat, im vertrauten Trotz ein Fetzen Heimat. Im vertrauten Trotz ein Fetzen Heimat. Fragwürdigkeit ist die einzige Leitkultur. Positiv definiert, ernst genommene Momente des Stammelns und Stotterns. Ein jedes Wort in die Hand nehmen, abtasten, abklopfen, nichts für gegeben und selbstverständlich erachten. Hier spricht, Zitat, ein Kenner der heimischen Spielregeln, der zusehends außerhalb stand, je tiefer er in das Spiel hineinrutschte, der die Regeln beherrschte, um sie heute noch zu durchbrechen.
Sie hören nun José Oliver bei seiner Lesung im Literaturhaus Stuttgart. Er stellt den Essay vor, Wir, autobiografisch unterwegs.
Ich war eingeladen, anlässlich des 40. Jahrestages der Ankunft des einmillionsten Gastarbeiters am Köln-Deutzer Bahnhof im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung die Jubiläumsrede zu halten. Sie kennen dieses Foto, das in vielen Geschichtsbüchern ist, der Portugiese, der aus dem Zug steigt und dann dieses Moped geschenkt bekommt, etwas hilflos auf dieses Moto steigt. Eine Blaskapelle stand da, die Vertreter der deutschen Wirtschaft und ein Nelkenstrauß, den er bekam. Ich lese Auszüge aus dieser Rede, die ich nochmal überarbeitet habe für diesen Band, mit dem Titel Wir autobiografisch unterwegs von Deutschland nach Deutschland. Nachdem ich das Foto abends im Bett eine intensive Weile und immer noch magisch angezogen betrachtet hatte, wusste ich plötzlich, dieser Mann auf dem Foto war mir beileibe kein Fremder. Der Mann auf dem Bild war jemand, der mir sehr nahe stand, näher, als ich zunächst dachte oder besser gesagt, als ich es zunächst zulassen wollte. Der Mann auf dem Bild konnte nur einer sein, ein einziger Vater. Der Mann mit Hut sah genauso aus wie er, auch Vater trug Hüte meistens und das kam nicht von ungefähr, schließlich war Vater Hutzieher von Beruf. In Hausach stand bis vor ein paar Jahren die letzte Strohhutfabrik Deutschlands. Ich erinnere mich noch genau an die alte Pförtnerkammer am Eingang des Areals, das Bürogebäude und in einem Kämmerchen hinter einem Schiebefenster ewig auf einem unruhigen Drehstuhl sitzenden Herrn M., der mit seinen Ärmelschonern ebenso unruhig damit beschäftigt war, irgendwelche Kabel zu verstöpseln und Telefonverbindungen herzustellen. Sein rundgebauchter und arbeitszufriedener Kopf und seine zeitpolierte Glanzglatze immer hutlos, seine hellen, väterlich wohlwollenden Gesichtszüge prägten sich mir ein, wenn wir Kinder uns mindestens einmal in der Woche anschickten, nicht von ihm entdeckt sein zu wollen und halb gebückt unter seinem Schiebefenster durchschlichen, weil wir unseren Vätern in der Fabrik wieder einmal unseren dringenden Besuch abzustatten hatten, der Werktag sich zu lang hinzog und wir unsere Väter vermissten, die ja mindestens in zwei Fabriken beschäftigt waren und in den dunkleren Herbstnächten auch noch Kartoffeln oder Kohle ausfuhren. Herr M. sah uns die Unbeholfenheit des verlässlich wiederkehrenden Versteckspieles immer nach und beobachtete uns in regelmäßigen Abständen eindringende, zumindest und zustimmend über den großen Innenhof der Firma hinweg, sah uns grinsend über den quadratischen Platz huschen und an den parkenden Autos vorbei in die Dampfhalle verschwinden. So nannten wir damals den Ort, an dem unsere Väter mehr Zeit verbrachten als mit uns, Dampfhalle. Immer dem feuchtherben Filzgeruch nach, bis ich Vater endlich am Ende des langen Holztisches vor mir stehen hatte, da waren sie wieder, seine rotgefärbten, die mir so vertrauten, mit Filzresten fransig verklebten, schwitzenden Hände, rote Filzhände, rote Filzvaterhände, die den nassen Lappen über den wartenden, wie die Glatze des Pförtners blank polierten, nackten Holzkopf zogen. Vater stand da, in seinen kurzen Hosen, dem weißen Unterhemd, der blauen Schürze, die nur seine Waden freigab, lächelte verschmitzt, als er mich sah, seine filzziehenden, muskulös gestreckten Oberarme immer wieder in dieselbe Abwärtsbewegung spannend. Ich liebte es, wenn er die Heißöfen öffnete. Ich liebte den zischenden Dampf, der sich seinen Weg ins Freie suchte und schmeckte nachts in meinem Bett den Geruch aus warm, feuchtem Filz nach. In jenen Tagen dachte ich, ein Familienbetrieb sei eine Firma, in der man die Mütter und Väter mindestens einmal die Woche besuchen durfte. Vater war also Hutmacher in Hausach. Und ein Hutmacher trug auch im Schwarzwald Hüte, Mützen, Kappen, zu jeder Jahreszeit die irrgemäße Kopfbehausung. Im Sommer einen Strohhut, der rätselhafterweise Panama genannt wurde, im Winter die dickpelzigen Russenmützen mit den herabschlabbernden Bärenohren, unter denen wir Wochenends den Kasatschok übten, im Frühjahr und Herbst die schwarzen Boinas, die Baskenmützen, die für die Alemannen um uns herum nur Franzosenkäpple darstellten. Auch wir Kinder trugen Hüte. Auf dem Weg in den Kindergarten, zur Einschulung an Sonntagen, manchmal auch unter der Woche. Und, es darf nicht unerwähnt bleiben, die Kopfzierden waren uns nicht immer ein freudiges Mitbringsel aus der Dampfhalle. Nur allzu gern versteckten wir uns unter dem letzten Schrei aus der Hutfabrik, wie Mutter sagte, damit uns ja niemand erkannte, so wohlbehütet, so auffallend wohlbehütet und uns jeder gleich als Strohhütler ausmachen und herordnen konnte. Dass uns freilich auch die Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland schon längst für sich erkannt und angeordnet hatte und uns in irgendeiner Form auch behütete, indem sie uns im selben Atemzug Stempel mahnte, auf der Hut zu sein, vor dem Gesetz und vor uns, davon wusste ich als Kind noch nichts, wie auch. Aber da war noch mehr zu erkennen auf dem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Abfallbehälter. Deshalb gehörte der, also ich habe dieses Foto in einem Abfallbehälter gefunden, in einer Zeitung damals. Aber da war noch mehr zu erkennen auf dem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Abfallbehälter. Deshalb gehört der zweite Augenblick seinem scheuen Lächeln. Ich glaube, dass ich 6 oder 7 Jahre alt war, als ich diese Art zu lächeln zum ersten Mal wahrnahm, bewusst wahrnahm. Mir wurde klar, dieses Lächeln meint uns, dieses Lächeln meint Vater, Mutter, die Geschwister, mich. Ich hatte es so oft in Vaters Gesicht gesehen, diese sanfte, nie ankommende Scheu. Ich dachte mit einem Mal, das muss Vaters Lächeln sein. Vater muss derjenige sein, der ankommt auf diesem Bild. Er ist es, der dieses Moped geschenkt bekommt. Denn Vater war wie er. Vater war ein Gastarbeiter, einer mit diesem Lächeln, das nie ganz anwesend, nie ganz abwesend war. Vater, das war für mich der erste Gastarbeiter. Vater, das war der millionste Gastarbeiter. Im Grunde war er alle Gastarbeiter. Die Ankunft, der Hut, das Lächeln, alles war wie er. Schon allein die unnachahmliche Art und Weise, wie er dieses Wort aussprach, Gastarbeiter, eine Art Zungenidentität, mit ihr ein Minimum. Ich werde den Tonfall, die Aussprache niemals vergessen. Das unverkennbar Spanische, die Hälfte der Wörter andalusisch verschluckende Deutsch. Nicht etwa, weil ich seine Stimme heute noch hören könnte. Dafür ist er zu lange tot und die Stimmen der Toten verblassen. Nein, aber wir Kinder haben ihn oft genug und ihn und Mutter nachgeäfft. Gatter weiter, Gelechrang, Sie wissen, das heißt Kühlschrank, also Gelechrang. Das schüchterne Lächeln also, das verschämt ankommende, völlig überraschte Verlegenheitslächeln, ein Ankunftslächeln. Das musste Vaters Lächeln, Vaters Schüchternheit, Vaters Ankommen sein. Als wäre jeder Tag ein ruhmvoll oder ruhmlos ertappter Tag. Als wäre jeder Tag ein Tag aus Bahnhöfen, Züge voller Bahnhöfe, die einen in fremde Städte bringen. Im Koffer die Erzählungen, Anekdoten, Ferngeschichten, die Vater uns nur allmählich auspacken sollte und denen wir dann umso lieber zuhörten, weil wir doch auch stolz waren auf die Herkunft, die wir Kinder selten begriffen und in erster Linie mit den unendlich langen Kilometerreisen in die abgelegene Sommerheimat verbanden, die uns zu kussfeuchten Verwandten führten, deren Namen wir immer wieder von Neuem auswendig lernen mussten.
Im Gespräch mit Ilya Trojanow erzählt José Oliver, wie sich sein Begriff von Heimat entwickelt hat.
Ich glaube, es sind zwei Dinge passiert. Zum einen, deshalb auch dieser Begriff Gastarbeiter, dass es wirklich die Gäste waren, die man hier erwartet hat, um zu arbeiten, aber auch die Gäste als Gäste kamen, mit der Erwartungshaltung wieder zurückzukehren. Und die Wirklichkeit hat andere Wege eingeschlagen. Genauso wenig wie dieses Land damit gerechnet hat, dass da Menschen kamen. Max Frisch hat es ja mal wunderbar gesagt, ja, dass Arbeitskräfte gerufen wurden und es kamen Menschen. Genauso wenig haben sehr viele, die hier herkamen, um zu arbeiten, daran gedacht, dass sie Menschen sind, dass sie sich verlieben würden, dass sie Kinder bekommen würden, dass plötzlich die Verantwortung eine ganz andere werden würde, wenn dann plötzlich Kinder da sind und das Leben einen anderen Weg nimmt. Das heißt, es musste ein Heimatbegriff entstehen, ein neuer. Und da trafen sich natürlich verschiedene Welten. So ein Wort wie Heimat gibt es ja im Spanischen gar nicht. Ja. Also es war für mich sehr, sehr schwierig, gerade bei Interviews in Spanien, wenn es um das Wort Heimat geht. Also in El País oder so habe ich sie schon darum gebeten, sie sollen dieses deutsche Wort Heimat nehmen. Es gibt ja auch im Deutschen, haben ja auch schon das Wort Amigo, auch wenn es in einer Affäre war, verwendet. Dann könnten die ja auch jetzt vielleicht ein Wort zurückgeben nach Spanien. Und ich habe mich versucht, dann dem zu nähern, indem ich eine Geschichte zu diesem Wort erzähle, weil es ja unübersetzbar ist. Es gibt zwar noch Teruño oder die Scholle, Patria ist es nicht. Ja. Und Patria, man übersetzt das immer schnell dann mit Patria und dann habe ich gesagt, dann lieber mit Matria. Das gibt es auch nicht, aber jetzt gibt es zumindest in zwei Interviews zweimal, einmal das Wort Matria und einmal das Wort Patria und einmal das Wort Heimat. Und es hat sich ein neuer Begriff entwickelt, der aber nur erzählbar ist, der ist lebbar. Und dieser Begriff ist aus dem Intimen entstanden. Dieser Begriff ist entstanden aus dieser Begegnung der verschiedenen Lebenswirklichkeiten, die sich dann irgendwann gefunden haben und festgestellt haben, wir gestalten ja gerade Heimat. Ja, Heimat ist ja kein lexikalischer Begriff, sondern Heimat ist etwas, das sich ständig neu übersetzt und neu wird durch die Begegnung verschiedener Menschen, die irgendwo miteinander leben. Und das zieht sich natürlich wie ein roter Faden durch sämtliche Essays.
José Oliver organisiert seit 10 Jahren ein internationales Literaturfestival in seinem andalusischen Schwarzwalddorf, den publikumsbeliebten Hausacher Leselens. 2007 wurde ihm für sein Werk und sein kulturelles Engagement der mit 20.000 Euro dotierte Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg verliehen.
Surkamp Audio.
Mein andalusisches Schwarzwalddorf von José Oliver ist in der Edition Surkamp erschienen. Das Buch enthält 10 Essays, es kostet 8,50 Euro.